Ich denke, die katholische Kirche ist der älteste Global Player. Allerdings besser Global Prayer als Global Player.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie gelingt Ökumene? Der Präsident des päpstlichen Einheitsrates, der Schweizer Kurienkardinal Kurt Koch, war an der Hochschule Heiligenkreuz, um das Studienjahr zu eröffnen. Elisabeth Dotschi von der Redaktion vom Studio 1133 von der Hochschule Heiligenkreuz konnte den Kurienkardinal Kurt Koch über seine Dialogarbeit mit den verschiedenen christlichen Konfessionen befragen.
Eminenz, lieber Herr Kardinal Koch, herzlich willkommen hier an der Hochschule in Heiligenkreuz. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Ich würde Sie vielleicht kurz unseren Zusehern vorstellen. Sie sind Präsident des Päpstlichen Rates für die Förderung der Einheit der Christen. Sie sind auch Protektor des Ratzinger Schülerkreises. Und jetzt gerade sind Sie hier in Heiligenkreuz, um das neue Studienjahr zu eröffnen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch mit uns.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Sie werden jetzt mit einem Vortrag eröffnen, wo Sie über die unumkehrbare Dringlichkeit, Wichtigkeit der Suche nach der Einheit der Christen sprechen werden. Der Anlass sind ja 25 Jahre der Enzyklika Ut Unum Sint. Und was erhoffen Sie sich dabei für die Studenten, von denen ja einige auch angehende katholische Priester sind, wenn Sie diesen Vortrag hören werden?
Also zunächst einmal geht es mir darum, den Studenten zu zeigen, welches ökumenische Engagement der heilige Papst Johannes Paul II. Gehabt hat. Er ist ja der erste Papst in der Geschichte, der überhaupt eine Enzyklika über dieses wichtige Anliegen geschrieben hat. Und neu in Erinnerung zu rufen, dass die Suche nach der Einheit eine Verpflichtung für jeden Christen ist, und zwar deshalb, weil es eine Verpflichtung des Herrn ist. Im 17. Kapitel im Johannesevangelium betete ja Jesus für die Einheit seiner Jünger, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Die Einheit wiederzufinden ist kein Zweck in sich selbst, sondern dient der Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft.
Was ich spannend finde, ist, dass die Bewegung der Ökumene ja eigentlich relativ jung ist, sozusagen, oder? Wie sehen Sie das?
Die Bewegung ist eigentlich sehr alt. Sie beginnt eigentlich schon im Abendmahlsaal des Herrn, wie ich es gesagt habe. Das ist das Anliegen Jesu. Und wir haben in den 2000 Jahren Kirchengeschichte viele Spaltungen. Aber wir haben immer auch wieder Versuche gehabt, die Einheit wiederzufinden. So ganz neu ist diese Suche nicht. Aber das 20. Jahrhundert ist dann zur großen Jahrhundert der ökumenischen Bewegung geworden, auch mit dem Weltkirchenrat, der dann gegründet worden ist 1948, und dann den Eintritt in die ökumenische Bewegung durch das Zweite Vatikanische Konzil.
Sie haben das ja wirklich hautnah fast schon erlebt. Sie wurden in den 80er Jahren zum Priester geweiht, aber haben ja davor auch Theologie studiert. Das heißt, Sie haben ja das wirklich ganz nah erlebt, wahrscheinlich auch die Begeisterung, dieses Neue auch daran, sozusagen an dem bewussten Gehen in die Ökumene. Jetzt frage ich mich aber auch, wir leben gerade in einer Zeit, wo der Individualismus auch sehr groß geschrieben wird, wo ein bisschen die Meinung vorherrscht, jeder soll so leben, wie er möchte, solange er dem anderen nicht hineinredet, ist alles gut. Sehen Sie so etwas auch in der Kirche selbst oder würden Sie sagen, ist Ökumene tatsächlich in, also ist das Bewusstsein dafür da, dass Ökumene jetzt gerade wichtig ist?
Ich glaube, Sie sprechen da eine Grundproblematik der Ökumene heute an, weil das kirchliche Leben, auch das ökumenische Leben, ist natürlich sehr stark von den heutigen Zeitströmungen geprägt. Und die heutige postmodernistische Zeit ist nicht in die Einheit verliebt, sondern in den Pluralismus. Das ist ein grundlegender Unterschied, wenn ich an die frühere Philosophie denke, die von der Grundüberzeugung ausgegangen ist, ens et unum convertuntur, das Sein und die Einheit sind identisch. Heute haben wir eher eine Verdächtigung der Einheit. Einheit wird sofort als Einheitlichkeit und Uniformität interpretiert. Und der heutige Mensch ist eigentlich eher in die Vielfalt, in den Pluralismus verliebt. Und deshalb gibt es heute auch Strömungen innerhalb der Theologie, innerhalb der Kirchen, die eigentlich gar keine Einheit mehr wollen, sondern die sagen, ja, es ist ja gerade ein Vorteil, dass das Christentum so vielfältig geworden ist, und diese Vielfältigkeit wollen wir nicht wieder gefährden, indem wir die Einheit suchen. Das ist ein Reflex der Grundüberzeugung des Postmodernismus. Postmodernismus heißt eigentlich Verliebtheit in den Pluralismus und Verdächtigung der Einheit. Und da kommt natürlich die ökumenische Bewegung in einen starken Gegenwind, dem wir Stand zu halten haben, indem wir die Frage nach der Einheit immer wieder wachhalten.
Und da zeichnet sich wahrscheinlich auch ab, dass es eine richtig verstandene Ökumene und eine falsch verstandene Ökumene wahrscheinlich gibt, nehme ich an. Also eine richtig verstandene Ökumene, eine Ökumene hin auf die Einheit unter der Bewahrung der Wahrheit, und eine falsch verstandene Ökumene, wo man eben plurale Möglichkeiten der Wahrheit offen lässt, sozusagen. Würden Sie, also sehen Sie das so?
Also im Grunde genommen, ja, wie Sie sagen, und es kommt noch ein zweites hinzu, es geht um eine Einheit in Vielfalt, nicht? Die Einheit ist nicht uniform. Die Einheit ist immer auch, weil die Einheit ist ein Geschenk des Heiligen Geistes, und der Heilige Geist ist der Ursprung der Einheit, aber auch der Ursprung der Vielfalt. Und deshalb hat der heilige Papst Johannes Paul II. Auch gesagt, das Lebenselixier, das Geheimnis wahrhafter Ökumene ist der Austausch der Gaben. Das heißt, keine Kirche ist so reich, dass sie nicht der Bereicherung durch andere Gaben, andere Kirchen bedürfte. Keine Kirche ist aber auch so arm, dass sie nicht einen Beitrag eingeben könnte für das größere Ganze der Einheit der Christen. Und Ökumene heißt eigentlich, diese verschiedenen Gaben zum Leuchten zu bringen, voneinander zu lernen und einander zu helfen, die Hindernisse zu überwinden.
Und der Päpstliche Rat hilft ja da auch selber sehr viel. Also Sie haben, wie ich gelesen habe, im Päpstlichen Rat jetzt vor, dieses Jahr einen Leitfaden zu veröffentlichen für die Bischöfe zur Ökumene. Wie ist der gestaltet?
Das ist ein sogenanntes Vademecum. Das ist daraus entstanden, die Bischöfe kommen ja alle 5 Jahre zum sogenannten Ad Limina-Besuch, wo sie den Heiligen Vater und auch die Kurienämter besuchen. Und ich habe in diesen Begegnungen, die für mich immer ein großer Reichtum sind, zu erfahren, wie das kirchliche Leben, die Ökumene in Asien, in Afrika, in Lateinamerika, in Europa ist, dass viele Bischöfe Hilfsmittel wünschen, indem sie sehen können, was ist eigentlich meine Aufgabe. Das Kirchenrecht sagt ja ganz eindeutig, dass die Hauptverantwortung für die Einheit, für die Ökumene, beim Bischof liegt. Und deshalb soll dieses Vademecum zeigen, wie kann der Bischof, der Diözesanbischof, seine Aufgabe im Dienst an der Einheit wahrnehmen. Das wird im November, sollte das erscheinen, in Englisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch und Deutsch.
Ich nehme an, dass jeder Bischof, ja, wie Sie schon gesagt haben, auch in den unterschiedlichen Regionen dann auch mit unterschiedlichen Konfessionen konfrontiert ist, sozusagen. Also der eine wird mehr mit Orthodoxen zu tun haben, der andere mehr mit Evangelikalen. Es ist wahrscheinlich auch sehr herausfordernd, so einen Leitfaden zu verfassen und dann diese unterschiedlichen Situationen auch anzusprechen, oder?
Ja, man kann natürlich nicht auf die konkreten Situationen eingehen. Im Vademecum geht es vielmehr darum, die verschiedenen Gestalten der Ökumene darzustellen. Nicht? Wir unterscheiden zwischen dem Ökumenismus der Liebe, das heißt die Pflege freundschaftlicher, geschwisterlicher Beziehungen mit den anderen Kirchen. Dann gibt es den Ökumenismus des Lebens, wie man im Alltag miteinander umgeht. Es gibt den pastoralen Ökumenismus, wie man in der Seelsorge zusammenarbeiten kann. Es gibt den praktischen Ökumenismus, wie man die großen Herausforderungen der heutigen Gesellschaft gemeinsam angehen kann, wie beispielsweise Katholiken und Waldenser in Italien die Frage des Flüchtlingsherausforderung angehen. Dann gibt es den spirituellen Ökumenismus, nämlich das Gebet für die Einheit der Christen, und schließlich den Ökumenismus der Wahrheit, die theologische Aufarbeitung der großen Hindernisse. Das wird so ein bisschen dargestellt, und dann natürlich auch, welche Herausforderungen heute vor uns stehen. Etwas, das ja schon Papst Johannes Paul II. In seiner Enzyklika gemacht hat, wo er alle Dialoge, die die katholische Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil führt, beschreibt und darlegt, was ist erreicht worden, was ist noch zu tun.
Was kann man eigentlich als Laie tun in dem Bereich, also in der Ökumene? Gibt es etwas, was wirklich ich jetzt konkret als Laie in meinem täglichen Leben, zum Beispiel wenn ich mit Protestanten zu tun habe oder mit einer orthodoxen Freundin, was ich beitragen kann zu dieser Einheit?
Also das Wichtigste von allem, das Fundament von allem, ist der spirituelle Ökumenismus. Das Zweite Vatikanische Konzil im Ökumenismusdekret Nummer 8 sagt, das ist sogar die Seele der ökumenischen Bewegung, das Gebet für die Einheit der Christen. Ich habe schon darauf hingewiesen, nicht, dass Jesus für die Einheit gebetet hat. Es ist aufschlussreich, Jesus hat die Einheit von den Jüngern nicht gefordert, er hat für sie gebetet. Und wenn schon Jesus für sie betet, dann können wir nichts Besseres tun, als dieses Gebetsanliegen Jesu uns zu eigen zu machen. Spiritueller Ökumenismus ruft uns in Erinnerung, dass wir Menschen die Einheit nicht machen können. Wir Menschen können Spaltungen machen, das zeigt die Geschichte, das zeigt leider auch die Gegenwart. Die Einheit ist immer ein Geschenk Gottes, des Heiligen Geistes, und die beste Vorbereitung, es zu empfangen, ist das Gebet. Und das Zweite, im Alltag, in der Begegnung mit Christen, anderen christlichen Kirchen oder Gemeinschaften, ins Gespräch zu kommen, den Glauben zu vertiefen, ihn mit neuen Augen zu betrachten. Bekanntlich sehen vier Augen mehr als zwei.
Sie haben ja selber über einen evangelischen Theologen geschrieben im Studium und wurden daraufhin dann promoviert. Was hat Sie an ihm interessiert? Für unsere Zuseher, es war Wolfhard Pannenberg, ein evangelischer Theologe. Was war das Spannende an dieser Person?
Weil ich bei Wolfhard Pannenberg dasselbe Anliegen gefunden habe wie bei Josef Ratzinger. Nicht bei Josef Ratzinger ist ja sehr stark die Verbindung zwischen Glaube und Vernunft. Dass der Glaube seine eigene Vernunft sucht und jeder Mensch das Bedürfnis hat, auch über seinen Glauben Rechenschaft abzulegen. Dasselbe hat in der evangelischen Kirche keine so deutlich getan wie Wolfhard Pannenberg. Und deshalb hat es mich interessiert, ob hier eine gemeinsame breite Fläche für die Versöhnung zwischen der evangelischen und der katholischen Tradition gegeben ist, und bin zur Überzeugung gekommen, in der Art und Weise, wie Wolfhard Pannenberg Theologie betrieben hat, wäre Einheit besser möglich als in anderen Gebieten.
Und was würden Sie sagen, können wir zum Beispiel von der orthodoxen Kirche lernen? Gibt es da Bereiche, die besonders nachahmenswert sind zum Beispiel?
Ich denke, von der orthodoxen Tradition können wir vor allem zweierlei lernen, dass die Doxologie viel wichtiger ist als die Theologie. Also der Lobpreis Gottes, dass Theologie bei aller wissenschaftlichen Verarbeitung der Themen, bei aller denkerischen Durchdringung, wir nie vergessen dürfen, dass das Reden über Gott nur dann wirklich glaubwürdig ist, wenn es immer wieder vom Reden zu Gott herkommt und ins Reden zu Gott mündet. Und das Zweite, denke ich, ist die kosmische Dimension des ganzen Glaubens. Die westliche Tradition hat sich sehr stark auf den Menschen konzentriert, ist auch richtig und gut, aber das größere Ganze, das Kosmische, ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das merkt man am deutlichsten in der Liturgie. Nicht in der westlichen Tradition geht es immer um die Versammlung der Gemeinde und die Reflexion darüber, wie diese Liturgie gestaltet werden muss, damit die Versammlung sie verstehen kann. In der Orthodoxie ist Liturgie immer ein kosmisches Ereignis. Der ganze Kosmos ist gegenwärtig. Wenn Sie in eine orthodoxe Kirche gehen, sehen Sie die ganze Ikonostase mit allen Heiligen. Der ganze Himmel ist gleichsam gegenwärtig in der irdischen Liturgie. Ich glaube, diese Dimensionen, da könnten wir vieles lernen.
Und wie schaut es bei den evangelischen Kirchen aus?
Bei den evangelischen Kirchen ist zumindest von der Tradition her die starke Konzentration auf das Wort Gottes, dass man das Wort Gottes, wie es in der Heiligen Schrift uns geschenkt ist, ernst nehmen und als Fundament nehmen und jeder Christ eine innere Beziehung zu diesem Wort Gottes hat. Ich glaube, die katholische Kirche hat im Zweiten Vatikanischen Konzil sehr, sehr viel gelernt, auch von der evangelischen Tradition. Es hat beispielsweise auf die Beobachter anderer christlichen Kirchen am Konzil einen tiefen Eindruck gemacht, dass das Evangelium vor dem Gottesdienst immer hineingetragen wurde und dann auf einem sehr schönen Pult, gleichsam auf einem Thron ausgesetzt worden ist. Das hat den evangelischen Beobachtern die Überzeugung gegeben, auch die Katholiken sind in die Heilige Schrift verliebt und ist für sie wichtig.
Und was hat die katholische Kirche den anderen Kirchen zu bieten, wenn man das so ausdrücken kann?
Zunächst einmal die Universalität. Das, glaube ich, ist ein Riesenvorteil der katholischen Kirche. Das hat keiner so deutlich gesehen wie ein evangelischer Theologe, nämlich Dietrich Bonhoeffer, der ja sein Leben hingegeben hat für den Glauben im Konzentrationslager Flossenbürg, in dem er hingerichtet worden ist, weil er sich gegen den Nationalsozialismus gestellt hat. Er war dank eines Skiunfalls eine Zeit lang in Rom. Und von Rom schreibt er Briefe an die evangelische Kirchenleitung in Deutschland. Und in einem Brief schreibt er, hier in Rom habe ich das Wesen der Kirche erfasst. Universalità. Ich denke, die katholische Kirche ist der älteste Global Player. Allerdings besser Global Prayer als Global Player. Und dass das Ganze dann zusammengehalten wird, dass die Einheit sehr stark ist und auch durch das Amt sichtbar gemacht wird. Nicht? Das Amt der Einheit auf der lokalen Ebene ist der Pfarrer, das Amt der Einheit auf der regionalen Ebene ist der Bischof und das Amt der Einheit auf der universalen Ebene ist der Papst. Und mir geht das gerade in der Ökumene auf. Ich denke, ohne Papsttum wäre auch die katholische Kirche in Nationalkirchen auseinandergefallen. Von daher ist das Papsttum ein großartiges Geschenk des Herrn, das uns anvertraut ist, aber nicht als Eigenbesitz, sondern das wir eigentlich auch allen Christen anbieten möchten, als eine Chance, die Einheit zu finden.
Und wie erleben Sie das selber? Ich stelle mir das auch als einen gewissen Spagat vor. Sie haben selber auch in einem Interview einmal gesagt, dass Papst Johannes Paul zum Beispiel die Enzyklika schon in dem Bewusstsein geschrieben hat, dass sein Hirtenamt auch ein Hindernis darstellt, aber gleichzeitig eben, wie Sie auch sagen, unglaublich bedeutsam ist. Wie gehen Sie mit diesem Spagat um im Dialog mit den anderen christlichen Kirchen?
Indem man, das ist meine Grundüberzeugung, den anderen Kirchen nie etwas aufdringen darf, was sie mit ihrem eigenen Glaubensbewusstsein nicht vereinbaren können. Dasselbe erwarte ich natürlich auch von den anderen Kirchen, dass sie so mit uns umgehen. Auf der anderen Seite gehört es zur katholischen Überzeugung, dass das Papstamt mit zur Frage der Einheit gehört. Und dass man im Dialog herausfinden muss, wie können wir zur Einheit auch, indem die Frage des Petrusamtes eingeschlossen ist, kommen. Das ist zum Beispiel der zentrale Punkt im Dialog mit den Orthodoxen, an dem wir sehr lange arbeiten. Das Hauptthema ist das Verhältnis von Synodalität und Primat. Wie soll dieses Verhältnis sein? Papst Johannes Paul II. Hat ja seine Grundüberzeugung so zum Ausdruck gebracht, nach dem ersten Jahrtausend, dass die Zeit der ungeteilten Kirche gewesen ist, und nach dem zweiten Jahrtausend, das so viele Spaltungen produziert hat, ist es die Aufgabe des dritten Jahrtausends, die Einheit wieder zu finden, auch und gerade zwischen Ost und West.
Und diese Einheit, wie würden Sie sagen, erkennt man sie, wenn sie da ist? Wie gelingt sie?
Wie ich sie erkenne, wenn sie da ist, dann muss sie zuerst kommen. Wir können die nicht am Pult definieren, das kommt nie gut raus. Wir können sie nur im Dialog versuchen zu ertasten und dann uns überraschen zu lassen, was der Heilige Geist uns schenkt.
Das ist auch eine Frage, die ich noch hatte, wie viel von der Arbeit des Päpstlichen Rates wirklich geplant sein kann und wie viel Vorsehung da noch drinnen steckt. Das werden Sie wahrscheinlich sehr konkret auch selber erfahren. Haben Sie da vielleicht Beispiele, wo Sie dieses Einwirken von Gottes Hand in die Arbeit des Rates gemerkt haben?
Es ist eigentlich ähnlich wie in menschlichen Beziehungen, nicht? Nehmen Sie eine Liebesbeziehung, nicht? Beide, Frau und Mann, setzen viel daran, dass diese Beziehung gelingt. Man redet sogar von Beziehungsarbeit heute. Aber ob das dann wirklich gelingt, ob der Funke dann springt, das haben beide nicht in der Hand, sondern das ist eigentlich immer wieder ein Geschenk. Und deshalb muss man sich gerade in der Ökumene dessen bewusst sein, wir sind, wie das Evangelium, wie Jesus im Evangelium sagt, unnütze Knechte. Wir tun unsere Arbeit, wir versuchen das Beste zu tun, aber ob es dann wirklich gelingt, das ist immer, haben wir nicht eigentlich in der Hand, sondern ist immer wieder ein Geschenk, für das man dankbar sein darf. Ja.
Dazu gleich auch eine Frage, Sie haben ja ein Buch geschrieben, oder besser gesagt, Sie haben ein Buch im Heiligen Kreuzer B&B Verlag veröffentlicht, seine Sammlung von Meditationen über das christliche Leben im Grunde und von Predigten, die Sie früher gehalten haben, mit dem Titel Christsein ist schön. Das ist ein sehr schöner Titel, ganz besonders hat mir der Untertitel gefallen, Meditationen über die Herzmitte des christlichen Glaubens. Finden Sie, ist es kitschig, wenn man jetzt einfach sagt, das, worauf es im Grunde ankommt, ist das Herz, vor allem auch eben in der Ökumene?
Ganz sicher, weil das Herz ist überhaupt die Mitte des Menschen und ist deshalb auch die Mitte des Glaubens. Und Ökumene ist nicht einfach ein politisches Geschäft und ein diplomatisches Geschäft. Das gehört auch dazu. Aber die Ökumene ist zu innerst eine Frage des Glaubens. Es gibt keine Einheit am Glauben vorbei. Und der Glaube ist eben nicht nur eine intellektuelle Frage, sondern es ist eine gesamtmenschliche Frage. Und dasjenige Organ, das Gesamtmenschliche am deutlichsten zum Ausdruck ist, eben das Herz.
Und Sie verwenden auch eine sehr einfache Sprache, finde ich. Also auch so einfach schon der Titel, Christsein ist schön. So eine klare Botschaft. Wie gelingt es einem als Priester oder als Gläubiger, dass einem diese einfachen Botschaften wirklich aus dem Herzen kommend über die Lippen kommen und nicht zum Beispiel zu einer Floskel werden? Haben Sie da irgendwelche Tipps?
Indem man selber lebt, indem man nicht nur darüber redet und darüber liest, das ist sehr viel, das ist auch gut, aber man muss sich selber in das hinein vertiefen und es leben und dann entdeckt man, wie wunderschön das ist. Und mir scheint das heute sehr, sehr wichtig zu sein, weil viele Christen erleben ihren Glauben als eine Last. Schrecklich, nicht, was man alles tun muss und das ist verboten und das ist geboten, sodass man zunächst einmal wieder sehen muss, was ist denn eigentlich der Kern, was ist das Herz des Glaubens, und dann versteht man auch dann die vielen anderen Sachen auch und eben, ich denke, die Schönheit des Ganzen wieder zu entdecken. Wir haben in der Tradition sehr viel darüber nachgedacht, dass der Glaube wahr ist und dass das Leben des Glaubens gut ist. Aber wir haben ein bisschen vernachlässigt, dass das Ganze eben schön ist. So wie es im Evangelium von der Frau, die Jesus die Füße salbt und dann Jesus sagt, sie hat ein gutes Werk getan. Im Urtext heißt es eigentlich Kalon, sie hat ein schönes Werk getan. Und Gott selbst sah ja, als er die Welt schaute, nicht nur, dass sie gut war, sondern dass sie schön war. Und das habe ich vor allem beim Schweizer großen Theologen Hans-Urs von Balthasar kennengelernt. Er hat ja seine ganze Theologie nach diesen drei Eigenschaften aufgebaut. Zunächst die theologische Ästhetik über das Schöne, dann die theologische Dramatik über das Gute und dann die Theologik über das Wahre. Und es ist sehr schön, dass die Schönheit am Anfang ist.
Noch eine allerletzte Frage. Christian ist schön, ist Hirte sein schön? Was haben Sie gerne am Amt eines Bischofs und Kardinals?
Dass man von Gott gewürdigt ist, eine solche Verantwortung zu übernehmen. Das ist zwar eine große Herausforderung, kann auch eine Last sein, aber auf der anderen Seite darum wissen zu dürfen, dass man dieser unnütze Knecht ist, den Gott gebrauchen kann in dieser Welt. Und zweitens, dass man eigentlich beruflich das tun kann, was jeder Christ auch gern täte. Nämlich den Glauben zu leben, den Glauben zu verkünden und den Glauben zu feiern und ihn zu den Menschen zu bringen. Der Amtsträger darf eigentlich das amtlich und dann noch beruflich und noch bezahlt tun, was eigentlich jeder Christ und jede Christin auch gern täte und auch tut.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute Ihnen noch.
Dankeschön Ihnen auch.
Sie hörten Kurt Kardinal Koch, Präsident des Päpstlichen Einheitsrates in Rom. Elisabeth Docci von der Redaktion vom Studio 1133 von der Hochschule Heiligen Kreuz konnte den Kurienkardinal Kurt Koch über seine Dialogarbeit mit den verschiedenen christlichen Konfessionen befragen. Wir danken dem Studio 1133 für das Interview. Sie haben eingeschaltet bei Radio Gloria.